Ja, erst vor 2 Wochen, da haben wir an dieser Stelle über den Aufstieg und Fall des österreichischen Unternehmers René Benko gesprochen. Aus dessen Handels- und Immobiliengruppe Signa, die zu den bedeutendsten Investoren am europäischen Gewerbeimmobilienmarkt gehört, hatte die Muttergesellschaft gerade erst Insolvenz angemeldet. Und seitdem geht es mindestens genauso turbulent weiter. Weitere Tochterfirmen rutschten in die Insolvenz, der Sanierungsverwalter strich Luxusausgaben zusammen und die Öffentlichkeit erfuhr von Millionenausgaben für den Privatjet und von teuren Jagdausflügen. Es wurde mehr zu erklärungsbedürftigen Verbindlichkeiten in der Bilanz bekannt und zu hohen Mieten und ungewöhnlich langen Mietverträgen, die Signa abgeschlossen hat. Und dann wurde quasi über Nacht auch noch einem der wichtigsten Signa-Manager, Timo Herzberg, fristlos gekündigt. Signa begründet das mit einem dringenden Verdacht auf grobe Pflichtverletzungen. Die Verdachtslage sei eindeutig gewesen. Bei mir sind heute noch einmal René Bender aus dem Investigativteam und Florian Kolff, der Teamleiter für die Handels- und Konsumthemen bei uns. Sie recherchieren teils seit Jahren rund um Signa und mit ihnen werde ich heute über die jüngsten Entwicklungen in diesem ja sehr außergewöhnlichen Insolvenzfall sprechen und darüber, wie es jetzt weitergeht. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit ganz herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und auch euch beiden, René, Florian, erstmal hallo.
Grüß dich, Lena.
Hallo auch von mir.
Wir haben es ja schon gehört, seit unserer ersten Folge zu René Benko und den Entwicklungen in dessen Signa-Konzern ist noch ganz, ganz viel passiert. Das war für mich Schlag auf Schlag. Jeden Tag kam irgendwie gefühlt neue Meldung. Vor 2 Wochen, da hatte die Signa Holding gerade Insolvenz angemeldet. Deswegen starten wir an diesem Punkt. Erklärt doch gerne nochmal ganz kurz, wer ist die Holding überhaupt und wie ist es dort weitergegangen?
Ja, wir haben es in der letzten Folge ja schon ganz kurz angerissen. Die Signa Holding, das ist die Muttergesellschaft der gesamten Signa Gruppe und die hatte Ende November beim Handelsgericht in Wien Insolvenz beantragt. Das ganze Benko-Imperium ist ja unterteilt in der Immobilien- und in der Handelssparte. Mhm. Das ist also all das, was unter dieser Holding hängt. Und die ist unter anderem eben in Österreich direkt an 36 Kapitalgesellschaften beteiligt. Und Benko ist in der Holding, also hat er selber keine offizielle Funktion, ist aber ihr größter Anteilseigner. Ja, und wenn wir mal auf die Holding schauen, hat die 2021 noch einen Gewinn erwirtschaftet von 570 Millionen Euro. Und der soll aber dann 2022 soll sich das rapide schlechter entwickelt haben und dem Verlust von 0,5 Milliarden angefallen sein und die Verbindlichkeiten eben auch stark angestiegen sein. Und wenn wir nochmal zur Insolvenzanmeldung zurückgehen, können wir mal kurz reinhören, wie das Unternehmen das begründet hat.
Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden.
Ja, und jetzt noch mal ganz kurz. Die Holding hat eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Und das Ziel ist ein Sanierungsverfahren und eine geordnete Fortführung des Geschäftsbetriebs und eine nachhaltige Restrukturierung.
Insolvenz in Eigenverwaltung, sagst du. Was heißt das und wie läuft sowas ab?
Also Insolvenz in Eigenverwaltung heißt, dass das Management bei der geplanten Restrukturierung an Bord bleibt, aber als Aufpasser einen Sanierungsverwalter an die Seite bekommt. Mhm. Ob Benko Signa Gruppe dabei am Ende als Ganzes erhalten bleibt oder ob die Immobilien einzeln verkauft werden müssen, um die Gläubigeransprüche zu befriedigen, hängt letztlich davon ab, wie die Kreditgeber entscheiden. Die Sanierer müssen sich nun rasch einen Überblick über diesen wirklich total verschachtelten Konzern verschaffen. Das Eigenverwaltungsverfahren in Österreich sieht übrigens vor, dass im Sanierungsplan Gläubigern eine Mindestquote von 30% garantiert werden muss auf ihre Forderungen. Außerdem muss der Sanierungsplan innerhalb von 90 Tagen angenommen werden. Gelingt das nach einer Abstimmung mit dem Gericht, hätte die Holding dann 2 Jahre Zeit, um sich zu sanieren.
Florian, es haben ja noch weitere Firmen aus dem Geflecht Insolvenz angemeldet. Welche waren das und wie ist das einzuordnen?
In der Tat sind auf die Insolvenz der Siegner Muttergesellschaft weitere gefolgt. Aber das war auch zu erwarten. Denn spätestens seit die Muttergesellschaft Insolvenz angemeldet hat, ist die Zukunft des gesamten Konzerns mehr als ungewiss. Allerdings, das muss nicht unbedingt heißen, dass alle anderen in die Insolvenz gerissen werden. Letztlich ist in jeder Gesellschaft der Geschäftsführer dafür verantwortlich, ob er Insolvenz anmeldet oder nicht. Angekündigt wurde jetzt schon die Insolvenz bei Siegner Development. Die Siegner Development AG und weitere Gesellschaften der Siegner Development Gruppe, wie es in der Mitteilung hieß, werden wohl in naher Zukunft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Das scheine überwiegend wahrscheinlich, teilte Siegner mit. Man muss dazu wissen, Siegner Development ist nicht irgendein Teil des Konzerns, das ist eine der wichtigsten Immobiliengesellschaften im Konzern. Sie hat Großimmobilienentwicklungsprojekte in guten Lagen. Die Bilanzsumme wird auf der Website mit 4,6 Milliarden Euro allein für diese Firma angegeben.
Das ist eine Hausnummer. Jetzt ist die Siegner Development eine sogenannte Garantiegeberin, eine Anleihe über 300 Millionen. Die wird 2026 fällig. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, das ist natürlich sehr entscheidend, weil falls diese Development dann in Insolvenz, in Eigenverwaltung gehen sollte, ist damit zu rechnen, dass diese Anleihe gekündigt wird. Und das wäre dann für die Investoren im Zweifel ein Totalausfall.
Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, wenn diese Insolvenz eben kommen sollte, im Vergleich zu der Holding, dann wird sich das wohl wahrscheinlich auch noch mal stärker auswirken. Ne? Denn also die Insolvenz der Holding, das ist schon eine der größten Insolvenzen überhaupt, die es in Österreich bisher gegeben hat. Und die Holding hatte 5 Milliarden oder hat 5 Milliarden Euro Schulden. Und wenn man aber jetzt die Development nimmt und noch eine andere wichtige Immobiliengesellschaft, die Siegner Prime, die haben zusammen insgesamt noch mal doppelt so viele Verbindlichkeiten. Also das zeigt eben schon, wie wichtig die Development eben auch für das Unternehmen ist.
Ja gut, da kommt also einiges schon zusammen. Nun liefen ja in Deutschland die Insolvenzanmeldungen von allem, was Immobilienbezug hat, bisher alle über das Amtsgericht Charlottenburg. Also da geht alles über einen Insolvenzverwalter. Da gibt's allerdings auch ein bisschen Ärger. Warum ist das so?
Ja, also vielleicht erstmal dazu, dass Berlin quasi das Zentrum der deutschen Insolvenzanmeldungen von Siegner geworden ist. Das hängt ursprünglich schlicht damit zusammen, dass zuerst die Siegner Real Estate Management Germany Insolvenz angemeldet hatte. Das ist diese Servicegesellschaft, die die wichtigsten deutschen Bauprojekte von Siegner betreut. Und die hat eben ihren Sitz dort. Und dann hat man gesagt, na, das macht ja schon Sinn, dass man in diesem ganzen Immobilienstrand der ganzen Unternehmensgruppe einen Insolvenzverwalter hat, der das koordiniert betreut. Und deshalb ist es dann dazu gekommen, dass bei den Anmeldungen von weiteren Siegner-Ablegern aus anderen Städten das in Berlin angemeldet wurde. Also soweit so gut. Das ist jetzt auch ja nicht unüblich bei so größeren Insolvenzen dann. Und dann gab es aber relativ schnell auch Ärger und Diskussionen um den Insolvenzverwalter. Der heißt Thorsten Martini und kommt aus der Kanzlei Görg. Da geht es jetzt nicht darum, dass man den nicht für kompetent genug hält. Da besteht eigentlich keinerlei Zweifel dran. Sondern eher, ja, weil manch einer ihn für zu nah dran an Siegner hält.
Und inwiefern?
Das gilt nicht nur räumlich. Jetzt ist Martinis Kanzlei Görg in Berlin eben nicht nur im gleichen Gebäude wie die Siegner Real Estate Management, sondern die Kanzlei war eben auch schon öfters mit Siegner-Projekten befasst. Unter anderem als Berater beim Abschluss von Mietverträgen, beim Elbtower und eben auch bei weiteren Immobilien. Und eben bei der Insolvenz von der Siegner Sports United, also einer Handelstochter, waren auch Kollegen im Einsatz. Ja, und Insolvenzverwalter, die müssen eben völlig unabhängig sein. Und da hat dann der ein oder andere Zweifel angemeldet. Und ja, das ist ganz interessant, diese Rangeleien darum, wer denn Insolvenzverwalter wird, das fing natürlich schon vorher an. bevor der Insolvenzverwalter vom Gericht ausgewählt wurde, wurden dann eben diese Vorbehalte schon geäußert. Und es gab auch alternative Vorschläge aus dem Lager von Signa-Beratern. Und was man auch wissen muss, das ist halt ein verdammt lukrativer Job, ne? In so einem Insolvenzverwalter, in so einem großen Verfahren, was sich da abzeichnet, da geht es dann auch schnell mal um Millionen. Und von daher kann man ganz gut verstehen, dass da der ein oder andere natürlich dann auch da dagegen schießt. Und was auch für Missstimmung gesorgt hatte, war halt der Umstand, dass es keinen vorläufigen Gläubigerausschuss gab, wo man sich dann mit zentralen Gläubigern abstimmt, um zu klären, welche Lösungen die denn favorisieren für den Insolvenzverwalter. Und da sagt der eine oder andere, da hat sich das Gericht halt unnötig angreifbar gemacht.
Wie kann es denn so weit kommen? Also warum hat das Gericht denn diese Umstände nicht beachtet?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Fakt ist, das ist kein unbedingtes Muss, wo man drauf pochen kann. Aber das öffnet natürlich dann Kritikern schon schnell mal gerne Tür und Tor, ne?
Florian, springen wir mal zurück nach Österreich. Da hat ja der Sanierungsverwalter erste harte Sparmaßnahmen durchgeführt und die haben für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Wo hat er den Rotstift schon angesetzt?
Naja, als erste Amtshandlung hat der Verwalter Christoph Stapf alle Luxusausgaben der Signa Holding gestrichen. Das heißt, ein großer Teil der 43 Mitarbeiter der Holding war beispielsweise mit beschäftigt, Events zu organisieren, Privatflüge von Signa-Eigentümer René Benko oder auch das private Jagdgebiet der Signa zu betreuen, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Den meisten dieser Mitarbeiter wurde jetzt gekündigt. Diese ganzen Repräsentationsaufgaben, mit denen Benko natürlich auch seine Deals eingefädelt hat und seine Geschäftspartner in gute Laune gebracht hat, die sollen aber Millionen verschlungen haben. Wir haben gehört, dass allein Benkos Privatjet im vergangenen Jahr mit 2,2 Millionen Euro zu Buche geschlagen haben soll. Oder auch für Helikopterflüge sollen es 460.000 Euro gewesen sein. Reisekosten insgesamt 4,9 Millionen Euro.
Das ist schon echt wahnsinnig. Was wissen wir sonst noch über diese Ausgaben?
Ja, dass sich Herr Benko oder dass sich die Signa Holding hat Bewachungsdienstleistungen über 700.000 Euro hat kosten lassen und die Holding für Anwälte 2,7 Millionen Euro bezahlt haben soll. Und also Florian hat es eben schon mal ganz kurz angesprochen, da gibt es eben noch einen ganz besonderen Posten und das sind die Jagden. Die sollen 2022 angeblich 409.000 Euro gekostet haben. Also was bekannt ist, die Jagdleidenschaft Benkos, ne? Also 2018 hat er sich eine Pacht für das Revier Nickelsdorf West im Burgenland gesichert. Und ja, der Bürgermeister hat sich damals ganz dolle gefreut und gesagt, hier hinter der Hege und Pflege des Wilds steht im Revier steht eine große Verantwortung, der sich die Signa Holding mit Sicherheit annehmen wird. Was man sonst noch weiß, die Signa Holding hat auch eine Hochgebirgsjacht in Tirol. Bloomberg hat außerdem mal berichtet, dass Benkos Familienstiftung für ein Gut in der Steiermark, das sogenannte Stüblergut, 2020 30 Millionen Euro gezahlt haben soll. Ja. Also wie die Kosten dann aber beglichen wurden, ob privat oder über Signa, das ist nicht bekannt.
Florian, du hast gerade den Sanierungsverwalter Stapf angesprochen. Ist das jetzt der starke Mann oder wer spielt hier noch eine wesentliche Rolle?
Ja, so richtig, der starke Mann ist er nicht, zumindest nicht alleine. Die Aufgabe des Sanierungsverwalters ist es, die Insolvenz in Eigenverwaltung zu überwachen. Er muss also Sorge tragen, dass kein Geld aus dem Unternehmen abfließt, das sonst eingesetzt werden könnte, um Ansprüche von Geldgebern zu befriedigen. Also man muss sich so vorstellen, dass wenn dem Verwalter das Verhalten des Managements nicht gefällt, kann er bei Gericht beantragen, ihm die Eigenverwaltung sogar zu entziehen. Das heißt, dann wäre er ein richtiger Insolvenzverwalter. Und dann wäre er wirklich ein starker Mann. Aktuell dürfte aber der wichtigste Sanierer ein Herr namens Erhard Grosnick sein. Hier ist er wenig bekannt, aber in Österreich hat er einen Ruf wie Donnerhall. Er ist jetzt Restrukturierungsvorstand für die wichtigsten Immobilientöchter, die Signa Prime und die Signa Development. Dort soll er jetzt aufräumen, das Unternehmen nachhaltig neu aufstellen. Doch dann muss man sehen, ob ihm das wirklich gelingt, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit.
Wir sprechen ja hier auch ganz gerne immer über die Personen dahinter, die Personen hinter den Namen. Wer sind diese Leute eigentlich, deren Namen wir hier nennen? Deswegen, Florian, wer ist denn Erhard Grosnick? Und vor allem auch, wie sind die Verantwortlichen bei Signa auf ihn gekommen?
Ja, also entscheidend scheint zu sein, dass er ein sehr guter Freund des Bauunternehmers Haselsteiner ist. Und der ist nicht irgendwer, sondern der ist mit einem Anteil von 15% an der Signa Holding nach Benko einer der wichtigsten Gesellschafter dort. Hat in Österreich einen guten Ruf als Restrukturierer, hat in seiner Karriere Dutzende Sanierungsfälle begleitet, ist sowas wie Österreichs Paradesanierer, wie er dort genannt wird. Wenn man ein paar Namen von Unternehmen nennen möchte, um deren Fälle er sich gekümmert hat, sind da auch eine Reihe dabei, die man in Deutschland kennt. Der Skiproduzent Kneißl etwa, die Restaurantkette Wienerwald, das Möbelhaus Kika Leiner, Baumarktunternehmen Praktiker, also eigentlich viele sehr, sehr bekannte Namen. Mhm. Eigentlich hatte Grosnick aber schon 2016, damals war er 69, angekündigt, sich aus dem operativen Geschäft komplett zurückzuziehen und nur noch seine Privatstiftungen zu betreuen. Doch offenbar kehrt er jetzt für Signa im Alter von 77 aus seinem Ruhestand zurück.
Das, als ich das gelesen habe, fand ich das auch irgendwie schön. Das ist aber auch nicht der einzige, über den wir heute reden sollten. Ihr habt es in der vergangenen Folge, meine ich, schon angeteasert. Arndt Geiwitz, der ist als Sanierer dazu geholt worden. Welche Rolle spielt der noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Um den ist es in den vergangenen Wochen echt still geworden. Wenn man mal zurückblickt, das sah er erstmal so aus, als ob er der starke Mann dann im Unternehmen werden könnte. Ne? Mhm. Ging ja dann darum, Gesellschafter haben Benko, wenn man so will, das ja Vertrauen entzogen. Haben gesagt, du wirst das Unternehmen hier nicht mehr nach oben bringen können. Also in den Wochen vor der Insolvenz, wir zweifeln an dir, dass du das Ruder noch rumreißen kannst. Und dann haben die eben darauf gepocht, dass Benko abgelöst wird und haben Arndt Geiwitz favorisiert. Und der sollte dann eben Benko als Vorsitzender dieses mächtigen Beirats ablösen und als Generalbevollmächtigter übernehmen. Und dann wurde es so ein bisschen komisch. Dann wurde später irgendwie gar nicht klar, ist er denn wirklich Beiratsvorsitzender oder in Anführung nur Berater? Und dann hieß es, dass Geiwitz zur Bedingung gemacht hat, dass Signa durchfinanziert ist und genügend Liquidität besitzt, bevor er wirklich einen Vertrag unterzeichnet. Und er selbst hat sich immer sehr bedeckt gehalten und wenig geäußert. Und was wir jetzt nur mitkriegen, ist eine ganze Reihe Insider in diesem Verfahren, die haben in den letzten Wochen echt wenig von ihm gesehen. So sagen sie es jedenfalls. Und sagen dann entsprechend auch, dass er jetzt quasi keine wesentliche Rolle mehr spielt. Und Spekulation, aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass er in den vergangenen Jahren natürlich immer wieder für Signa tätig war und eine Rolle gespielt hat und ja, ihm auch deshalb eine doch ordentliche Nähe zu Benko attestiert wurde. Aber was er da so im Moment tatsächlich macht, wissen wir ehrlich gesagt im Moment nicht zu 100%.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Das ist alles schon so fast ein bisschen mysteriös. Fast so mysteriös wie bei einem anderen Mann, eleganter Übergang, der bisher eine verantwortliche Rolle gespielt hat und jetzt aber ganz plötzlich gar keine mehr, weil er fristlos gekündigt wurde. War schon ein ziemlicher Paukenschlag, würde ich sagen. Erzähl mal, Florian.
Ja, das war wirklich eine große Überraschung. Es geht um Timo Herzberg. Der war bis vergangenen Montag Vorstandsvorsitzender von Signa Prime und Signa Development, also praktisch der wichtigste operative Manager von René Benko. So, und dann hat ihn der Aufsichtsrat knall auf Fall fristlos gekündigt. Mhm. Es kam eine kurze Meldung raus, als Begründung hieß es, es bestehe ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied. Hören wir doch mal, wie es genau in der Pressemitteilung formuliert war.
In der heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG wurde der bisherige CEO der beiden Gesellschaften, Timo Herzberg, mit sofortiger Wirkung seinen Funktionen enthoben und mit sofortiger Wirkung außerordentlich und fristlos gekündigt. Die Gründe für die Entlassung sind ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied. Leider mussten wir diese Entscheidung treffen und diesen harten Schritt setzen. Die Verdachtslage war eindeutig und ließ den Aufsichtsräten keine andere Wahl.
Okay, du hast es schon gesagt, das ist praktisch der wichtigste operative Manager von Benko gewesen. Was sollte man sonst noch über ihn wissen?
Herzberg hatte 2016 bei Signa angefangen als Chief Operating Officer der Signa-Tochter Prime Selection, war dann aber schnell aufgestiegen, wurde erst 2018 CEO, also Vorstandsvorsitzender für das gesamte Deutschlandgeschäft der Signa und wurde dann Mitte 2021 an die Spitze der Prime und der Signa Development gesetzt, also ganz oben in die Immobilienverwaltung. In der Prime liegen ja die Top-Immobilien, darunter der Elbtower, Alte Akademie in München, das Goldene Quartier in Wien, also wirklich ganz, ganz top Sachen. Und Herzberg wurde damit sozusagen zum Gesicht der Signa. Also immer, wenn irgendwo ein neues Bauprojekt eröffnet, vorgestellt wurde, stand Herzberg auf der Bühne, gerne auch mit Politikern und anderen prominenten Leuten. Fotos zeigen ihn etwa im Februar 2018 bei der Präsentation des Prestigeprojekts Elbtower neben Hamburgs damaligem ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Über die Jahre galt Herzberg nicht nur als wichtigster Vertrauensmann von Benko, sondern auch als besonders erfolgreich. 2022 verteilten Signa Prime und Development 28 Millionen Euro als Boni an die Manager. Und ratet mal, wie viel Herzberg davon bekommen hat. Genau, 80%, also 22 Millionen.
Aber ganz im Ernst, so jemanden wirft man doch nicht einfach so raus. Du hast gerade erzählt, die Signa begründet das mit Pflichtverletzungen. Was genau heißt das? Was war da los?
Ja, genau. Florian hat es schon gesagt, wirklich wichtiger Manager. Und also wenn wir über die Boni sprechen, das soll so sein, dass er so viel verdient hat, bekommen hat. Ganz, ganz gesichert ist das nicht, aber so sagen es jedenfalls Insider. Aber nochmal zu den Gründen zurück. Signa selbst hat außer diesem Kommentar über die groben Pflichtverletzungen und dass man eben letztlich keine andere Wahl gehabt habe, nicht so wirklich viel rausgelassen.
Okay.
Wir haben aber recherchiert und haben noch ein bisschen mehr gehört, welche Vorwürfe ihm denn gemacht werden sollen und wessen man ihn denn verdächtigt. Ne? Also da geht es um Verdachtsmomente und Vorwürfe. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das sind ganz gesicherte Fakten, sondern es ist eben Verdachtsmomente. Manches kann man aber definitiv nachvollziehen. Und Herzberg und zwei Partner, die haben im Sommer ein Firmengeflecht, wenn man so will, ausgezogen. Das zeigen Unterlagen aus dem Handelsregister. Also das kann man einsehen. Was wir dann recherchiert haben, ist eben nach unseren Recherchen sollen die Geschäfte dieser Unternehmen, die sie aufgezogen haben, mit Signa dann im Zentrum der Vorwürfe stehen, die man ihm jetzt demnach macht. Diese Geschäfte sollen zu Vorzugskonditionen abgewickelt worden sein. Das haben eben mehrere mit den Vorgängen vertraute Insider uns erklärt. Und kommen wir zum Kern der Sache. Da soll es um eine Firma Havit und ihre Töchter gehen. Havit, übrigens, wie gesund kann Arbeit sein? Das ist das Motto der Firma. Und diese Havit, die gehört Herzberg zu 60% und jeweils 20% halten zwei jüngere Herren. Und alle drei waren in der Signa-Gruppe tätig, also nicht nur Herzberg, und arbeiteten sich offenbar über Jahre zu.
Okay.
Wer ist Havit? Die Gesellschaft will nach eigenen Angaben Büroflächen anbieten, die auch Wellnessangebot beinhalten. Und eine Havit-Gesellschaft soll unter anderem eben Flächen für einen Fitnessclub mit Sauna und Konferenzräumen angemietet haben, in dem von Signa entwickelten Berliner Bürokomplex Beam. Und der bald eröffnet werden soll. Und eben nach Angaben von informierten Personen soll Arvid dabei eine deutlich unter dem Marktwert liegende Miete gezahlt haben. Und Arvid soll auch ungewöhnlich hohe Vermieterzuschüsse für den Innenausbau erhalten haben. Ja, und dann gibt es noch weitere Punkte, die aufgekommen sind. Und zwar, da geht es dann um Herzbergs großes Hobby, Sportwagen. Er ist großer Porsche-Fan. Und zahlreiche Fahrzeuge sollen eben in einem Signa-Gebäude in der Berliner Rankestraße, ne, direkt in unmittelbarer Nähe des KDW-Kaufhauses stehen. Und da soll er ja ungewöhnlich niedrige Parkgebühren gezahlt haben. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja vorhin über den Verdacht gesprochen, Herzberg bestreitet jegliches Fehlverhalten. Sein Anwalt hat uns kontaktiert, hat gesagt, die im Raum stehenden Vorwürfe sind haltlos und werden entschieden zurückgewiesen. Also mit Blick auf den ganzen Komplex will man aber ansonsten keine weiteren Kommentare dazu abgeben.
Ja, verstehe ich. Meint ihr denn, wenn es jetzt alles erstmal nur Vorwürfe sind, da noch nichts nachweisbar ist, kommt da noch was ans Licht oder müssen wir uns damit abfinden?
Ja, also ich glaube, da das Thema ist jetzt erstmal nicht abgeschlossen. Wenn Herr Herzberg die Vorwürfe zurückweist und da ist nichts dran, dann wird er sicher auch darauf pochen, dass sich das Ganze rausstellt, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Also von daher ist das ja in seinem Interesse und sollte aber dann da doch was dran sein, dann wäre das dann wahrscheinlich auch ein Fall für eine Staatsanwaltschaft. Ne? Also dass da irgendwas noch passieren wird, das scheint mir jetzt gesichert zu sein, in welche Richtung auch immer.
Und der Grosnick, über den wir gerade gesprochen haben, das ist jetzt erstmal sein Nachfolger, ne?
Genau, er hat jetzt seine Rolle eben übernommen im Unternehmen. Allerdings, also Herzberg ist auch eng mit Benko und da ist er weiter an Bord und zwar als Komplementär einer Holding, die der Benko Privatstiftung gehört. Also da scheinen die Bande nicht abgerissen zu sein.
Sprechen wir mal weiter über das Thema Vorwürfe und Verdächtigungen. Florian, es gab zuletzt Vorwürfe, Signa schließe ungewöhnlich lange Mietverträge und unter anderem auffällig hohe Mieten ab. Was steckt dahinter?
Insider werfen dem Immobilieninvestor René Benko immer wieder vor, die Bewertungen seiner Immobilien mit Knebelverträgen in die Höhe getrieben zu haben und das Signa-Portfolio damit künstlich aufgeblasen zu haben. Je höher die Miete und je länger ein Vertrag, desto mehr ist ein Objekt wert. Zumindest auf dem Papier. Sind Bewertungen von Immobilien höher, lässt sich nicht nur bei Verkäufen mehr Geld bekommen, sondern es sind auch wiederum höhere Finanzierungen auf diese Objekte möglich. Signa bestreitet diese Vorwürfe natürlich. Sie entbehrten jeglicher Grundlage, hat uns ein Medienanwalt auf Nachfrage gesagt, dass wir darüber berichtet haben. Aber wir konnten etwa an konkreten Höhen aller Mieten der Luxuswarenhauskette KDW, die konnten wir einsehen und konnten daran zeigen, wie dieses System funktioniert. Diese KDW-Gruppe gehört zur Hälfte Signa und die Häuser, die sie gemietet haben, gehören alle Signa-Gesellschaften. So, und dann zum Beispiel für das Warenhaus Oberpollinger in München musste KDW Group mehr als 20% des Umsatzes als Miete zahlen. Wir haben mal Experten befragt und die sagten, das sei absolut an der Schmerzgrenze. Überhaupt, die Mieten für das Oberpollinger, das KDW in Berlin und das Alsterhaus in Hamburg, das sind die drei Häuser der KDW Group, sollen demnach über 30 Jahre kontinuierlich steigen. Wir haben wirklich die ganzen Sachen gesehen, mitunter um mehrere Millionen Euro pro Jahr.
Wahnsinn.
Also das liegt auch wirklich nach Einschätzung von Experten deutlich über Marktniveau, zumindest bei einigen der Häuser.
Ich würde da gern mal den Blick durchs Schlüsselloch auf eure Recherchen nochmal machen. Wie seid ihr an die Daten zu den Mieten gekommen, René?
Ja, die stammen aus dem Leak der Hackergruppe Play. Und die betreiben ja ein, kann man schon so sagen, perfides Geschäftsmodell. Mhm. Und das beruht eben auf sogenannter Ransomware. Also das sind Kriminelle, die schleusen eben eine Schadsoftware in die IT-Systeme ein und stehlen Daten. Zahlen Unternehmen kein Lösegeld, dann veröffentlichen sie diese Informationen im Darknet. Ja, und da hatten unser Kollege Michael Verföden die gefunden. Und Play hatte KDW Anfang November angegriffen und eigenen Angaben zufolge mehr als 2 Terabyte Daten abgesaugt. Ne? Und diese Tabelle mit den Mietkalkulationen, die ist aus dem vorab veröffentlichten Paket. Das ist von diesen 2 Terabyte nur in Anführungsstrichen 5 Gigabyte groß. Und da ist halt auch eine Excel-Tabelle aus November 19 drin, die eben diese die ganzen Verpflichtungen der KDW auflistet bis ins Geschäftsjahr, Achtung, 2049. Ja, und da stehen unterm Strich Zahlungen von mehr als 3 Milliarden Euro, mit denen der Konzern für die nächsten Jahre kalkulierte. Ja, und da stehen unterm Strich Zahlungen von mehr als 3 Milliarden Euro, mit denen der Konzern in den nächsten 30 Jahren kalkulierte. 2,8 Milliarden Euro sollten eben auf Verträge mit Signa entfallen. Ne? Mhm. KDW-Verträge mit Signa für diese 3 Luxuskaufhäuser. Und nehmen wir die mal zusammen, waren es für 2016/17 war die Miete noch bei 65 Millionen Euro, 2023 laut Tabelle mehr als 81 Millionen Euro und 2045 mehr als 112. Also mehr als verdoppelt. Und und noch ein kleines Beispiel im Jahr 21/22, da soll die Miete besonders stark gestiegen sein, von etwa 41 Millionen Euro auf rund 50 Millionen Euro. Das geht eben alles aus diesen Tabellen hervor.
Gibt's da keine Mietpreisbremse?
Offensichtlich nicht.
Bleiben wir bei Kaufhäusern. Florian, wie geht's bei Galeria Kaufhof weiter? Den Namen kennen wir auch alle.
Genau, das ist ja auch eine Signa-Tochter. Aber man muss ganz klar sagen, solange Galeria noch in der Lage ist, die Geschäfte mit eigener Kraft zu finanzieren, ihre Liquidität oberhalb einer kritischen Grenze zu halten, ist sie von den Insolvenzen im Signa-Reich erstmal nicht betroffen. Mhm. Die kann sich hier also abkappeln. Doch das Problem ist, auch hier sollen die Mieten für die 18 Häuser, die sie noch von Signa mieten, deutlich über Marktniveau liegen. Ein Insider sagte mir, wenn die Signa-Mieten marktkonform wären, läge der Gewinn bei Galeria um 70 Millionen im Jahr höher. Das sagt eigentlich alles.
Das sagt sehr viel, ja.
Ja, und die größten Verlustbringer bei Galeria sollen übrigens Unternehmenskreisen zufolge gerade die Flagship-Häuser aus dem Signa-Portfolio sein. Also beispielsweise Hohe Straße in Köln, Hamburg-Mönckebergstraße, Düsseldorfer Königsallee und die Zeil in Frankfurt. Anders als Signa hatten viele andere Vermieter deutlichen Mietsenkungen zugestimmt, als Galeria 2022 bereits zum 2. Mal in Insolvenz war. Mhm. Die Signa-Standorte dagegen sollen Unternehmenskreisen zufolge praktisch alle defizitär sein, aber gleichzeitig kaum bei den Mieten was gesenkt haben. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Die defizitäre Galeria ist auch deshalb darauf angewiesen, dass sie noch Geld von Signa bekommt. Signa hat versprochen, 200 Millionen zu zahlen, sozusagen als Gegenleistung dafür, dass die Mieten so schön hoch blieben. Nun, wir wissen jetzt, Signa Holding insolvent. Und im Grunde kann keiner mehr davon ausgehen, dass diese 200 Millionen an Galeria wirklich fließen. Und deshalb prüft Galeria jetzt, ob sie im schlimmsten Fall die Mietzahlung an Signa einfach einstellen kann. Aber wie gesagt, das muss jetzt erstmal juristisch geprüft werden.
Wie geht's den Verantwortlichen damit?
Also die sind natürlich aktuell total nervös. Das Geld von Signa, von dem die ersten 50 Millionen für kommenden Februar zugesagt waren, ist bisher fest eingeplant. Denn nur so kann der Weg aus der gerade erst im Mai abgeschlossenen in zweiten Insolvenz wirklich gelingen. Es gibt bei Galeria durchaus Entwicklungen zuletzt, die Mut machten. Das aktuelle Geschäftsjahr, das im Oktober gestartet ist, soll überraschend gut angelaufen sein. Im Oktober lag Galeria deutlich über Plan. Umsatz sei um 7 Millionen Euro höher als im Vorjahr, habe ich gehört. Das operative Ergebnis sogar um 24 Millionen Euro. Mhm. Im Interview mit dem Handelsblatt hatte Galeria-Chef Olivier van den Bossche erklärt, er plane erst im Geschäftsjahr 2024/25 im operativen Geschäft jedoch mit einer schwarzen Null. Also es ist noch ein weiter Weg. Die wichtigste Zahl für Galeria ist zurzeit 90 Millionen. 90 Millionen ist sozusagen die Untergrenze für die Liquidität im Konzern. Das hat auch der Aufsichtsrat dem Management ganz klar mitgeteilt. Da müssen Sie aufpassen, denn da, wenn die Liquidität da drunter geht, werden die Kreditversicherer nervös. Und dann könnte es sein, dass das Risiko für die Lieferanten sich erhöhen würde, weil die Kreditversicherer die Garantiesummen kürzen.
Das heißt, welche Maßnahmen wären jetzt wichtig?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, eine wäre möglich, dass Sie die Mieten kürzen oder sogar ganz einstellen. Das geht aber dann erst für nächstes Jahr. Also für November, Dezember hatten sie die Mieten schon auf sanften Druck von Signa, die wohl schon geahnt haben, was kam, im August gezahlt. Also das ist schon keine Verfügungsmasse mehr. Aber es ist sehr fraglich, ob diese Verrechnung rechtlich möglich ist. Wenn das wäre, hätten sie ein großes Druckmittel pro Quartal sind 40 Millionen Euro Miete an Signa ungefähr oder was mehr sogar noch fällig. Das wäre dann im Grunde genau die Gegenleistung für diese ausgebliebene Zahlung. Es gibt noch ein ganz radikales Drohszenario. Wenn das alles nicht funktioniert und diese rechtliche Verrechnung mit den Mieten nicht möglich ist, gäbe es noch die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir gliedern die Signa-Standorte, die ja alle wunderbar defizitär sind, in eine eigene Gesellschaft aus, lassen diese Gesellschaft in Insolvenz rutschen. Und dann muss man die Mieten eh nicht mehr zahlen. Aber wie gesagt, das sind nur so Gedankenspiele, die in Galeria-Kreisen herrschen, um so ein bisschen den Druck auf Signa noch zu erhöhen.
Ja, spannende und auch belastende Wochen, also auch für Galeria Kaufhof. Das Unternehmen, das hat das Schicksal ja nicht so wirklich in der eigenen Hand. Das ist abhängig davon, wie es bei Signa weitergeht und was da womöglich alles noch auftaucht. Aber apropos auftauchen, weil Signa natürlich an allen Ecken und Enden noch intensiver beleuchtet und durchleuchtet wird vor allem auch, kommen tröpfchenweise ja immer noch weitere Punkte hoch, die nicht gerade erfreulich sind. René?
Ja, das ist in solchen Situationen ja oft so. Und der legendäre Fußballmanager Rudi Assauer hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, dann sieht man, wo die Kacke liegt. Und bei Signa ist die Aufarbeitung auf jeden Fall jetzt in vollem Gange. Und der Gläubigerschutzverband, der Alpenländische Kreditorenverband, der hat einen Vergläubigerbericht veröffentlicht und der hat schon was mehr Klarheit gebracht. Und der Bericht bezeichnet als auffallend die Tatsache, dass sich eben in der Bilanz der Holding von Ende Dezember 2022 die Verbindlichkeiten letztlich von 634 Millionen Euro auf fast 2 Milliarden Euro erhöht haben. Und dennoch sei eben weiter ein Bilanzgewinn von 1,8 Millionen ausgewiesen worden, nachdem sich auch die Finanzanlagen von 4,5 auf 5,2 Milliarden Euro erhöht haben sollen. Und da heißt es dann ganz nüchtern, es wird dem Sanierungsverwalter obliegen, zu überprüfen, ob diese Abbildungen in der Bilanz tatsächlich ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Signa Holding zeigen. So heißt es im Bericht. Also mit anderen Worten, ob das Ganze so ist, das wollen wir doch mal schauen. Ja, es gibt eine ganze Reihe anderer Zahlen, die weiß ich gar nicht, ob man die jetzt hier alle aufdröseln sollte, aber es sind unter anderem bilanziell bisher nicht ausgewiesene Verbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro eben aufgetaucht und die werden aber im Vermögensstatus demnach nicht aufgeführt. Und der Gläubigerschutzverband, der hält das für erklärungsbedürftig.
So wie du das erzählst, wird das die Gläubiger auch nicht unbedingt beruhigen.
Ja, das kann man wohl sagen. Spannend ist, zur Zusammensetzung der Gläubiger weiß man jetzt übrigens auch noch etwas mehr. Überrascht es einen, auch 8 deutsche Sparkassen haben Signa beispielsweise Geld geliehen, quer durch die Republik. Stadtsparkasse Düsseldorf, Sparkasse Leipzig, Kreissparkasse Göppingen, Sparkasse Merzig-Wadern, Sparkasse Rhein-Nahe, Sparkasse Siegen, Sparkasse Südwestpfalz und Sparkasse Südliche Weinstraße. Nur wenn sich unsere Hörer und Leser fragen, wo dann plötzlich ihr Geld hin ist. Nettes Detail am Rande. Auch die Berliner Presserechtskanzlei Scherz-Bergmann, die Signa in Streitigkeiten mit Medien vertreten hat, hat offenbar noch Rechnungen offen. Wir haben übrigens gerade die Tage noch Post von Scherz-Bergmann bekommen, als es um die Veröffentlichung des Artikels über die hohen Mieten bzw. die geheimen Unterlagen bei der KDW Group ging. Naja, vorher wusste man ja auch schon, dass auch andere deutsche Banken zu Benkos Geldgebern zählen. Darunter auch gute Adressen wie die zur Sparkassengruppe zählende Hessisch-Thüringische Landesbank Helabar sowie die NordLB. Unter deutschen Instituten ist Finanzkreisen zufolge die Landesbank Hessen-Thüringen mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag engagiert. Die NordLB auch immerhin mit 100 Millionen Euro, wie es heißt. Auch bei der Bayern-LB und der LBBW sollen jeweils dreistellige Millionenbeträge im Feuer stehen. Alles keine Peanuts. In Österreich ist Finanzexperten zufolge die Raiffeisenbank International sehr stark engagiert, und zwar mit angeblich 750 Millionen Euro bei Benko.
Und das ist ja noch lange nicht alles, ne? Denn auch von Versicherern soll richtig Geld geflossen sein.
Ja, und zwar von mehr als einem halben Dutzend deutscher Versicherer, die in den vergangenen Jahren in den Konzern investiert haben sollen, unter anderem Munich Re und die Allianz. Jetzt die Kollegen von der Financial Times, die haben das erste Mal auch über die Summen berichtet und nennen 3 Milliarden Euro. Allein die Ergo, also eine Tochter der Munich Re, soll eben 700 Millionen Euro gewährt haben. R&V mit 500 Millionen dabei gewesen sein. Und die Allianz immerhin noch mit 300 Millionen. Ja, also die Versicherer wollten das demnach nicht kommentieren. Aber dafür haben es andere kommentiert. Das Blatt hat unter anderem Insider zitiert. Damit für einige Versicherer wird das äußerst schmerzhaft. Denn etwa ein Drittel dieser Investitionen sollen nicht durch Sicherheiten gedeckt sein. So heißt es in dem Bericht.
Ja, da ist also Nervosität wieder angesagt. Wie geht es denn jetzt in dem Insolvenzkomplex weiter? Also was steht alles als nächstes an?
Ja, also ein ganz wichtiges Datum steht jetzt unmittelbar bevor. Am 19. Dezember, am Dienstag also, kommt die Gläubigerversammlung das erste Mal zusammen. Das kann halt sehr wegweisend werden. Der Sanierungsverwalter Christoph Stapf, wir haben schon über ihn gesprochen, der hat eben vor Wochen angekündigt, dass ich dann eine Einschätzung treffen lassen werde, wie realistisch eben dieser vorgelegte Finanzplan ist, ne? Und ob man diesen Sanierungsplan denn erfüllen könne. Und sollte jetzt bis Dienstag dann feststehen, dass das nicht realistisch ist, dann könnte eben aus dieser Sanierung in Eigenverwaltung ein klassisches, ein reguläres Insolvenzverfahren draus werden. Und dann gäbe es eben auch nicht mehr diesen Sanierungsverwalter, sondern dann würde es einen regulären Insolvenzverwalter geben. Und dann wiederum wäre Herr Stapf dann, wenn er das dann werden sollte, der starke Mann. Auf jeden Fall der Insolvenzverwalter, der es dann wird. Ja, der starke Mann. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, einfach, muss man jetzt sagen, Florian, wahnsinnig viel noch im spekulativen Raum, was da in den kommenden Wochen passiert. Jetzt vielleicht sogar auch über die Weihnachtstage, man weiß es nicht. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, über die Vorwürfe da in Richtung Herzberg. Und ich hatte es auch angesprochen, entweder das wird sich entkräften lassen oder da kommt eben noch was nach. Da wird sich auf jeden Fall was tun. Dann weitere Insolvenzen von Projektgesellschaften sind zu erwarten, dass weitere Töchter eben in die Insolvenz rutschen. Da wurde auch schon viel drüber gesprochen und berichtet. Ja, also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe an Baustellen noch, wo man immer was Neues erwarten kann, oder? Was fällt dir noch ein, Florian, gerade?
Ja, aus deutscher Sicht wird nächstes Jahr natürlich das ganz entscheidende Jahr für Galeria. Die haben immerhin noch 92 Häuser quer durch Deutschland. Mhm. Und für alle Städte ist das natürlich ganz entscheidend, was mit diesen Häusern passiert. Nicht nur, weil sie so unbedingt an Galeria hängen, sondern weil das ja Premium, trotz ihres teilweise schlechten Zustandes, immer noch Premium Immobilien in zentraler Lage sind. Und wenn Galeria insolvent gehen sollte und diese geschlossen werden müssten, wären das ja eine offene Wunde in der Stadt, die so schnell nicht zu heilen ist, weil solche Häuser nur sehr schwierig wieder zu besetzen sind mit neuen Mietern. Deswegen bangen natürlich nicht nur Galeria selbst, sondern fast 92 Städte in Deutschland um die Zukunft von Galeria. Und die wird sich im kommenden Jahr mit Sicherheit entscheiden.
Ja, oder auch die ganzen Baustellen, die im Moment stillstehen, ne? Ja. Das sind also, was wird daraus? Wie geht das weiter? Also, das sind so viele verschiedene Themen. Ich glaube, da wird es nicht langweilig. Und Wie gesagt, da sind zig Berater in der Aufarbeitung drin und beleuchten das Ganze. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt. Also ich glaube, da kommt noch einiges nach oben.
Ja, und vielleicht kriegen wir dann sogar noch eine dritte Folge. Handelsblatt Crime zu Herrn Benko.
Da bin ich mir ganz sicher, dass da nächstes Jahr noch genug Futter für da sein wird. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, ihr habt zum Abschluss jetzt auch nochmal sehr schön beschrieben, warum das eigentlich so große Kreise zieht, ne? Also wie nah das auch an jedem von uns dran ist, das fand ich nochmal eine sehr wichtige Einordnung. Ja, vielen Dank euch beiden, René, Florian. Wir hören uns auf jeden Fall wieder zu dem Thema.
Ja, danke Lena, dass wir hier sein durften.
Von mir auch, danke.
Und auch ein großes Danke natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie wieder so fleißig eingeschaltet haben. Wenn Sie irgendwie Themenwünsche haben zu irgendwelchen Streitkriminalfällen, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Sie können uns dazu eine Mail schreiben an crime@handelsblatt.com und auf diesem Wege ist natürlich auch immer Feedback ganz herzlich willkommen. Ein Dank geht außerdem auch an unsere Produktion, die diese Folge wieder sehr gewissenhaft und schön zusammengebastelt hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.